DW Menschen und Märkte.
Trump verklagt die Deutsche Bank. Die USA und China verhandeln wieder. Gewerkschaften und die Kämpfe der Zukunft. Und Europa auf der Suche nach einem Batterie-Champion. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Rechtsstreitigkeiten sind für die Deutsche Bank seit Jahren Alltag. Es gibt tausende Klagen, mal wegen der Manipulation von Zinssätzen, mal wegen des Geschäftsgebarens während der Finanzkrise. Die Klage aber, die am Montag in den USA eingereicht wurde, ist etwas ganz Besonderes, denn der Kläger ist kein geringerer als US-Präsident Donald Trump persönlich. Er will verhindern, dass die Bank einer Aufforderung des US-Kongresses nachkommt, Informationen über seine Geschäfte weiterzugeben. Martina Butler.
US-Präsident Donald Trump und seine Familie, wie auch die Trump-Organisation, haben Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht. So wollen sie verhindern, dass Finanzunterlagen an Komitees des US-Kongresses ausgehändigt werden. Die Deutsche Bank ist ein wichtiger Kreditgeber für Trump. In der Klageschrift, die in New York eingereicht wurde, heißt es, das Ziel der Arbeit der Kongresskomitees sei es, den US-Präsidenten zu belästigen und aus politischen Gründen durch jedes Detail seiner privaten Finanzen zu wühlen. Die Vorsitzenden beider Komitees, Politiker der Demokraten, verurteilten die Klage in einem gemeinsamen Statement. Dies sei ein Versuch, die Aufsichtskompetenz des Kongresses zu blockieren und eine Rechenschaft zu verschleppen. Dieses Mauern sei beispiellos. Die Trump-Organisation und die Familie haben gleichzeitig auch gegen die Capital One Bank geklagt. Diese Klagen ähneln weiteren, die Trump bereits in der vergangenen Woche eingereicht hatte. So wollte er offenbar verhindern, dass eine Beraterfirma den Aufforderungen eines Kongresskomitees nachkommt. Einige Rechtsexperten gehen davon aus, dass sich Gerichte nicht der Arbeit der Kongresskomitees in den Weg stellen werden, aber deren Arbeit könnte durch die Klagen verzögert werden. Die Deutsche Bank hat signalisiert, dass sie allen Aufforderungen und Anordnungen von Gerichten Folge leisten werde.
Wie steht es eigentlich im Handelsstreit zwischen den USA und China? Ende des vergangenen Jahres haben sich beide Seiten auf eine Art Verschnaufpause geeinigt. Sie wollten lieber verhandeln, als sich mit neuen Zöllen zu ärgern. Weil dabei keine Einigung erzielt werden konnte, wurden die Verhandlungen verlängert. Und heute in Peking hat eine neue Runde begonnen. Dafür sind der Finanzminister und der Handelsbeauftragte der USA in die chinesische Hauptstadt gereist. Steffen Wurzel.
Trotz aller Meinungsverschiedenheiten zwischen China und den USA, in den vergangenen Wochen ist immer deutlicher geworden, dass sich beide Seiten zumindest bemühen, ernsthaft zu verhandeln, um den seit rund einem Jahr andauernden Handels- und Zollkonflikt beizulegen. US-Finanzminister Steve Mnuchin hat vor einigen Tagen in Los Angeles ein Interview zum Thema gegeben und sinngemäß gesagt, wir nähern uns der Zielgeraden. Chinas Staats- und Parteiführung gibt sich zwar wie üblich sehr bedeckt, aber auch Regierungssprecher Geng Shuang äußerte sich zuletzt zumindest vorsichtig optimistisch. Die chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche haben bereits spürbare Fortschritte erzielt. Wir glauben, dass die Verhandlungsteams, wenn sie hart arbeiten, zu einem Ergebnis kommen können, das für beide Seiten vorteilhaft wäre. Und einmal mehr verwies Geng Shuang auch wieder auf vergangenen Dezember, als sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in Buenos Aires trafen und sich dort grundsätzlich zu einem Kompromiss bereit erklärten. Doch ob es dazu wirklich kommt, ist weiter offen. Denn der Kern des Handelskonfliktes bleibt. Die Vorwürfe der US-Regierung gegenüber Chinas kommunistischer Führung. Sie lauten, China behandle ausländische Firmen unfair, betreibe Technologieklau und schütze geistiges Eigentum anderer nicht genügend. Deswegen hat US-Präsident Donald Trump vergangenes Jahr Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar in Kraft gesetzt. China erhebt Gegenzölle. Aus Europa kommen übrigens zum großen Teil dieselben Vorwürfe gegenüber China. Die Regierungen dort lehnen Sonderzölle gegen die Pekinger Führung aber ab. Um den Konflikt zu lösen, setzen sich heute in Peking Steve Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Bob Lighthizer mit Liu He zusammen. Liu ist Vizepremierminister und der wichtigste Wirtschaftsmann in der chinesischen Staats- und Parteiführung. Diesmal soll es bei den Gesprächen unter anderem um sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse gehen. Das sind zum Beispiel versteckte Subventionen für Chinas Staatsunternehmen und chinesische Sondergesetze, an die sich nur ausländische Firmen, aber nicht die heimischen halten müssen. Zumindest verbal gab sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende vergangener Woche entgegenkommend. China wird eine ganze Reihe ernsthafter Reformen und Öffnungsmaßnahmen auf den Weg bringen, sagte Xi beim sogenannten Seidenstraßengipfel in Peking. Er sprach von grundsätzlichen, strukturellen Reformen. Doch international ist das Vertrauen in solche Versprechen der chinesischen Führung höchst überschaubar. Nick Morrow von der Wirtschaftsanalysefirma Economist Intelligence Unit in Hongkong.
The general economic trend we've seen over much of the past year or past few years has been this push towards centralization.
In den vergangenen Jahren war der grundsätzliche Trend in China mehr Zentralisierung, mehr Einflussnahme durch die Regierung und eben nicht weniger davon.
Rather than moving away from state support.
Dass es bei der heute in Peking beginnenden Handelsrunde zu einem Durchbruch kommt, ist unwahrscheinlich. Im Gegenteil. Denn für Mitte nächster Woche sind bereits neue Gespräche angekündigt. Dann wird Chinas Vizepremier Liu nach Washington reisen.
Morgen ist der 1. Mai, der internationale Tag der Arbeit. In den USA ist das übrigens kein Feiertag. In China, in Deutschland und sehr vielen anderen Ländern der Welt ruht dagegen die Arbeit. Gewerkschaften rufen traditionell zu Kundgebungen und Umzügen auf, um an das Erreichte zu erinnern, aber auch um auf zukünftige Kämpfe einzustimmen. Mein Kollege Klaus Ulrich hat aus diesem Anlass mit Rainer Hoffmann gesprochen, dem Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB mit rund 6 Millionen Mitgliedern.
Herr Hoffmann, welche Bedeutung hat der Tag der Arbeit für Sie?
Der Tag der Arbeit ist für uns immer noch ein Tag, wo wir uns für bessere, gesunde Arbeitsbedingungen, anständige Löhne und vor allen Dingen für mehr Gerechtigkeit einsetzen.
Jetzt leben wir ja in Zeiten der Transformation und des Strukturwandels. Die Stichworte dazu sind Digitalisierung, Automatisierung und Industrie 4.0. Was soll mit den Menschen geschehen, deren Jobs sich stark verändern oder gar wegfallen?
Ja, das hängt im Wesentlichen davon ab, in welchen Bereichen neue Arbeitsplätze entstehen werden. Im Strukturwandel, vor dem Hintergrund von Digitalisierung, aber auch Globalisierungsdruck wird es darauf ankommen, unsere Industrien für die Zukunft wettbewerbsfähig zu machen. Und das geht nur mit gut qualifizierten, hochmotivierten Beschäftigten.
Ja, was sollen die Arbeitnehmer machen, die beispielsweise nicht mit Computertechnik und Datenverarbeitung zurechtkommen? Die müssen ja irgendwie beschäftigt werden. Die können ja nicht alle in Zwangsrente schicken.
Nein, das ist überhaupt gar keine Perspektive, sondern da sagen wir, wir müssen heute anspruchsvoll in Bildung investieren und Bildung nicht erst dann, wenn man im Erwerbsleben steht. Das durchzieht, wenn man so will, die gesamte Bildungskette. Das fängt an bei der frühkindlichen Erziehung, wo viel mehr getan werden muss. Das geht weiter über die schulische Grundausbildung, über die berufliche Ausbildung, sei es im System der dualen Berufsausbildung oder an den Hochschulen. Und wir müssen endlich ernst damit machen, dass lebensbegleitendes Lernen nicht nur ein Schlagwort ist, sondern eine reale Chance für die Menschen darstellt. Wir brauchen auch sowas wie einen Kulturwandel in der Bildung selber. Bildung muss auch wieder Spaß machen dürfen. Bildung muss den Menschen berufliche Perspektiven eröffnen. Bildung muss aber auch mit dazu beitragen, dass die Emanzipation, die Beteiligung der Menschen am gesellschaftlichen Leben gestärkt wird. Auch das ist ein Beitrag am Ende zur Stabilisierung unserer Demokratie.
Jetzt schauen wir aber mal auf neue oder neuere Beschäftigungsformen, etwa die Plattformökonomie. Die bietet kaum soziale Absicherung. Wie kann man diese Solo-Selbstständigen, die da ja in erster Linie arbeiten, vor Ausbeutung und daraus resultierender Altersarmut schützen?
Da kommt es in allererster Linie darauf an, dass die sogenannten Plattformanbieter endlich anerkennen, dass sie Arbeitgeber sind und ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden müssen. Es kann doch nicht sein, dass Firmen wie beispielsweise Uber es ablehnen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und schlicht und ergreifend behaupten, ihre Fahrer wären alle Selbstständige. Der Tatbestand der Selbstständigkeit ist dort überhaupt nicht gegeben, wenn beispielsweise die Fahrer, die Menschen von A nach B transportieren, nicht den Fahrpreis bestimmen können, wenn sie obendrein noch 25-30% des Fahrpreises direkt als Lizenz an Uber abführen müssen. Das zeigt doch ganz deutlich, wer hier Arbeitgeber ist und wer hier Arbeitnehmer ist und kein Selbstständiger oder auch kein Solo-Selbstständiger. Wir müssen das Arbeitsrecht an die neuen Verhältnisse anpassen. Das heißt, wir brauchen einen erweiterten Arbeitgeberbegriff und einen neuen Arbeitnehmerbegriff. Und vor allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass auch Menschen in der Plattformökonomie in die Systeme der sozialen Sicherung integriert werden, sowohl bei der Krankenversicherung, bei der Arbeitslosenversicherung und last not least natürlich auch bei der Rentenversicherung. Hier brauchen wir eine Bürgerversicherung, in der alle einzahlen und am Ende dann auch ein ordentliches Auskommen im Alter haben.
Wie stehen Ihrer Meinung nach in Zukunft die Chancen für junge Menschen auf feste, unbefristete und sichere Jobs?
Hier müssen wir dringend mit dem Unfug aufhören, dass gerade junge Menschen damit konfrontiert sind, dass sie einen Kettenarbeitsvertrag nach dem anderen bekommen. Ich halte es für völlig richtig, das, was die Koalition in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass wir die sachgrundlose Befristung abschaffen müssen. Hier muss die Koalition jetzt aber bitteschön auch liefern. Es kann nicht sein, dass junge Menschen keinen Mietvertrag bekommen, weil sie kein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nachweisen können. Es kann nicht sein, dass Menschen, obwohl sie gut qualifiziert sind, in ihrer Lebensplanung deutlich beschränkt werden, weil sie einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Das ist eines der ganz zentralen Herausforderungen, wo ich die Große Koalition auffordere, jetzt auch schnell zu handeln.
DGB-Chef Rainer Hoffmann zum Tag der Arbeit. Die Fragen stellte mein Kollege Klaus Ulrich. Elektroautos sind auf Europas Straßen noch immer eine Ausnahme. Aber dass sie in Zukunft wichtiger werden, das gilt als ausgemacht. Die Frage ist nur, wo all die Batterien herkommen sollen, die dafür benötigt werden. Große Hersteller gibt es bisher nur in Japan, Korea und in China. Die EU-Kommission will das ändern, am liebsten mit einer europäischen Batterieallianz. Holger Beckmann aus Brüssel.
Es sind große Pläne, aber noch lässt ihre Realisierung auf sich warten. Dabei ist die EU Battery Alliance, der Zusammenschluss großer Unternehmen aus Europa zur Produktion von Batterien für Elektroautos, eigentlich bereits seit über einem halben Jahr beschlossene Sache. Und auch die insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro an Fördergeldern, die Frankreich und Deutschland zum entscheidenden Teil finanzieren wollen, stehen bereit. Aber bisher hapert es an der Bildung schlagkräftiger Unternehmenskonsortien. Jetzt macht der zuständige EU-Kommissar Šefčovič Druck, denn die Allianz soll aus Brüsseler Sicht am besten noch endgültig auf den Weg gebracht werden, wie die bisherige EU-Kommission im Amt ist, also noch vor November. Šefčovič hat deshalb heute Regierungsvertreter aus den Mitgliedsländern der EU eingeladen, um ihnen genau diese Botschaft mit auf den Weg zu geben. Es wird Zeit, aus seiner Sicht höchste Zeit. Europa brauche globale Player, um der Konkurrenz aus Fernost etwas entgegenzusetzen, sagt Šefčovič immer wieder. Wenn wir führend bleiben wollen in der Automobilproduktion, dann müssen wir sicherstellen, dass wir eine starke Batterieherstellung haben, damit die besten Autos auch in Zukunft aus Europa kommen. In Paris und Berlin sieht man das im Prinzip genauso. Allerdings wird Bundeswirtschaftsminister Altmaier bei dem Treffen in Brüssel heute fehlen. Deshalb deutet vieles darauf hin, dass es bis zum November nichts mehr werden könnte. Auch dann nicht, wenn Autohersteller das begrüßen würden. Jens Wiese von der Volkswagen AG formuliert das so.
The battery will account for 30% of the future vehicle cost.
Die Batterie macht 30% der Herstellungskosten eines Elektroautos aus. Sie ist also die Schlüsselkomponente dabei. Von heute aus betrachtet kommen die meisten Elektrobatterien aus Asien, China, Japan, Korea. Auch das Know-how kommt von dort. Aus unserer Sicht ist es strategisch unbedingt notwendig für die EU, in dieser Technologie die Konkurrenz von dort einzuholen. Offenbar aber sind die Detailabsprachen schwierig. Wie viele Konsortien will man haben? Welche Unternehmen aus welchen Ländern dürfen und sollen zu welchen Bedingungen daran teilnehmen? Das dürften entscheidende Fragen sein. Deutschland und Frankreich sind sich angeblich bereits darüber einig, dass es diesseits und jenseits des Rheins jeweils eine Batteriefabrik geben soll. Auch Polen hat Interesse angemeldet. Dabei soll es nicht nur um die Batteriefertigung gehen, sondern auch um die Suche nach neuen, umweltschonenderen Verfahren dazu. Kritiker allerdings nennen diese Pläne utopisch. Sie argumentieren, die geplante Batterieallianz greife vor allem auf bestehende Technik zurück. Und vom EU-Rechnungshof heißt es, die hochgesteckten Ziele des Projektes seien gefährdet. Wohl auch deshalb, weil die Konkurrenz aus Asien enorm ist. Trotzdem, die EU setzt darauf, dass Autohersteller spätestens im übernächsten Jahr erheblich mehr und deutlich umweltfreundlichere Batterien für die Elektromobilität benötigen und diese dann auch nachfragen werden. Allein bei VW ist die Rede von benötigten Kapazitäten in Höhe von 150 Milliarden Gigawattstunden bis 2025. Um sich das vorzustellen, mit einer Gigawattstunde könnten 1 Million Waschmaschinen 60 Minuten lang waschen. Angesichts solch beeindruckender Größenordnungen wollen Deutschland und Frankreich das europäische Batterieprojekt auch als Modell für eine neue europäische Industriepolitik verstanden wissen. Eigentlich hätten Bundeswirtschaftsminister Altmaier und sein Kollege Le Maire aus Frankreich da gerne einen französisch-deutschen Eisenbahnhersteller Siemens Alstom gesehen. Die Fusion hatte die EU allerdings aus Wettbewerbsgründen untersagt. Jetzt also das Batteriekonsortium für Elektroautos, allerdings mit bisher völlig offenem Ausgang.
Ein Batteriekonsortium soll Europas Autoherstellern die Zukunft sichern. Holger Beckmann berichtete. Und damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Lena Hille, am Mikrofon Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen am Tag der Arbeit legen auch wir eine Pause ein. Wir sind am 2. Mai wieder mit dem nächsten Podcast für Sie da.
Das war ein Podcast der DW.